ARD.
Suchtensüchtig, herzlich willkommen. Suchtensüchtig, das ist einmal mein Kollege Hagen Decker, der mir gegenüber sitzt, und ich bin John Cook. Hagen, wir hatten ein bisschen eine wilde Woche, ja? Kann es sein? Kannst du mal ein bisschen dazu erzählen vielleicht?
Hallo John, seit Tagen gehen mir viele Dinge durch den Kopf.
Ausnahmsweise mal.
Also wir werden jetzt in den nächsten hoffentlich nur ein paar Minuten, ja, wir wollen es kurz halten, eine kleine Stellungnahme abgeben. Und die Folge letzte Woche hat meine Befindlichkeit, wir können es auch halb kombinieren mit der Befindlichkeit, hat doch meine Befindlichkeit stark beeinflusst.
Inwiefern?
Ja, ich möchte mich, ich sag mal, wir haben ja über alles gesprochen, deswegen sage ich jetzt mal wir, ja, wenn es für dich in Ordnung ist, weil wir sind ja da auf einer Baustelle oder in einer Mannschaft. Wir möchten uns zuerst auch mal entschuldigen für das Ende der letzten Sendung. Denn in der letzten Sendung wurden viele Dinge angesprochen, auch Gewalt und sexueller Missbrauch wurde auch angedeutet. Und am Ende der Sendung haben wir nicht, wie immer bei uns, auf Therapeuten verwiesen, auf Selbsthilfegruppen oder zumindest mal, wenn man sich da irgendwo wiedererkannt hat, zum Hausarzt zu gehen. Und das, muss ich sagen, ist für John und mich, wenn man die Folge gehört hat, und zu anderen Sachen kommen wir gleich, aber allein damit wollte ich mal einsteigen, und wir wollten uns dafür bei euch entschuldigen, denn das ist nicht Sucht und Süchtig. Am Ende versuchen wir, wenn hier geht es um mentale Gesundheit, und John und ich sind auf der wissenschaftlichen Seite unterwegs, ja, therapeutisch, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, John, dass wir hinten nicht auf Therapeuten verwiesen haben.
Auf jeden Fall. Genau, und um Therapeuten auch gleich aufzugreifen, wir haben ja drei verschiedene Säulen, die Sucht und Süchtig ausmachen, die Arten der Folgen. Das sind einmal die Gespräche, die wir beide alleine führen, also der gute alte Hagen und ich. Dann gibt es natürlich ein Gespräch mit Experten, und es gibt die Gespräche mit den Betroffenen, die ihre Lebensgeschichte erzählen. In der letzten Folge war das zu durchmischt. Wir hatten einen Gast, also den Konstantin, eingeladen sozusagen als Betroffener, und waren uns nicht ganz so, ja, wir waren uns einfach nicht dessen bewusst, dass da auch sozusagen, ja, dass er auch ein Coach ist für bestimmte Themen, und wir wollen es auch gar nicht bewerten, was jetzt da richtig und was falsch ist. Wir können allerdings sagen, dass wir ganz klar, wie Hagen eben schon gesagt hat, auf der Seite der Schulmedizin und der Wissenschaft stehen, und dass wir natürlich zum Beispiel den Beruf des Heilpraktikers oder der Heilpraktikerin natürlich nicht sagen wollen, dass das immer Quatsch ist, aber wir wollen natürlich, wir können da zu wenig einschätzen, ja, was Wahrheit ist und was nicht, und achten deshalb zukünftig mehr darauf, dass wir Experten bei uns zu sitzen haben. Also wenn etwas gelehrt wird sozusagen, was fundiert ist, was wissenschaftlich fundiert ist, wo wir uns damit auch mehr beschäftigen im Vorfeld, da möchten wir uns auch entschuldigen, dass da die Akquise nicht richtig geklappt hat. Sorry dafür.
Wir wollten uns auch nochmal bei euch bedanken, denn ich fand das sehr, sehr stark in den Kommentaren, und auch, also ich glaube, der Post hat 88 Kommentare.
Keine gute Zahl, aber
und das Ding ist, warum wir uns bei euch bedanken wollten. John und ich haben eine Vorstellung von Sucht und Süchtig gehabt am Anfang, eine Vision, und das jetzt auch irgendwie 80 Folgen gemacht. Und ich habe in den Nachrichten, in wirklich sehr, sehr vielen Nachrichten, vielen lieben Dank dafür, auch gelesen, dass ihr auch wisst, was Sucht und Süchtig ist.
Ja.
Und das fand ich sehr herzenserwärmend, denn das war ja auch ein schmaler Grat, jetzt zu sagen, wie äußern wir uns jetzt, was sagen wir eigentlich, da wir ja eben auch keine Ärzte und Therapeuten sind, sondern hier einfach nur Dinge teilen möchten. Und dass ihr auch so ein gutes Gespür für die Sendung habt, das hat mich sehr gefreut. Und danke dafür.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Und ich glaube, man hat auch gespürt in den Nachrichten, dass ihr auch unsere Hilflosigkeit so ein bisschen bemerkt habt. Und danke, dass wir ein großes, großes Team in einem großen, großen Boot sind. Und es macht uns natürlich auch glücklich, eine solche Community zu haben. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Gut. So, Hagen. Ansonsten so, erzählen Sie mal.
Befindlichkeit.
Ja, befinden Sie mal ein bisschen.
Ja, dann Habe ich ja gerade schon angedeutet, also wir haben ja jetzt was dazu gesagt, Stellung genommen. Abgesehen davon, was hat das mit meinen Gefühlen gemacht?
Was hat generell alles mögliche mit deinen
Gefühlen? Ja, alles mögliche. Nur diese Folge hat die meine Woche doch sehr stark beeinflusst. Mhm. Also mir ging es sehr, sehr schlecht. Ja, gut, da kann ich jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen, weil das ist ja genau. Quatsch. Aber ja. Ich will nur sagen, das könnt ihr euch vorstellen und ihr habt es ja auch rausgehört, dass wir haben ein riesen Learning daraus vor allem auch gezogen, wie wir das in Zukunft machen wollen oder was, wie wir kommunizieren möchten. Aber es hat ja vorher auch gut geklappt. Aber was hat das mit mir gemacht? Das war einfach so ein bisschen, ich war schon auch ein bisschen hilflos und traurig, dass uns das passiert ist. Ansonsten, davon abgesehen, ich meine, wir haben halt so viel dazu telefoniert und auch mit Gästen von uns, ehemalige Gäste. Liebe Grüße an Katharina, Therapeutin und auch Shantima, die uns auch abgeholt haben, dass es mir ein bisschen besser ging mit dieser Sache. Davon abgesehen ist jetzt die Sonne da und ich habe meinen Garten eingeweiht. Ich habe dir Videos geschickt und Fotos.
Ja, mega süß. Richtig schön.
Nochmal vielen lieben Dank an Jenny, von der ich die Wohnung damals übernommen habe, eine Hörerin von Sucht und Süchtig, die meinen versteckten Wohnungsaufruf, erinnerst du dich noch?
Ja, total versteckt, ja. Das war wirklich.
Ja. Die, ich weiß auch, wie damals das Feedback von der Redaktion kam, das kannst du schon machen, aber mach mal ein bisschen versteckt.
Haben wir deine Kombination ja ganz gut hingekriegt.
Hat sehr gut geklappt und die hatten eben so einen ganz kleinen Garten im Hinterhof und auch mit so einem alten, 100 Jahre alten Eisenzaun. Und ich habe ganz viele Blumen gekauft und die dort verteilt.
Ja, die sind so krass rot, Alter.
Ja. Mann, sind rote die Rosen, rot, ja. Und auch Hortensien und so. Und ich habe zwei Liegestühle mehr besorgt und habe gespürt, dass man so sich draußen aufhält. Das hat auch sehr, ja, gerade in dieser Woche irgendwie krass, dass das so zufällig zusammenkam, diese zwei unterschiedlichen Pole meiner Befindlichkeit. Ja. Das hat mir doch sehr, sehr gut getan und ich reiß dann immer alle Fenster auf, die eben zu diesem Hof gehen, zu dem Garten. So ist das dann auch immer eine Verbindung, so als wäre das noch ein Zimmer der Wohnung.
Und das ist aber auch dein Garten. Also du musst, ja, jetzt nicht morgens, Handtücher auf deine eigenen Liegestühle schmeißen, sondern du kannst da auch einfach...
Das ist meins. Das gehört zur Wohnung.
Das ist schön.
Und hat auch eine kleine Tür und so. Und
die Wohnung?
Nee, der Garten. Ah, okay. Und ich will aber vor allen Dingen noch mir eine Holztreppe bauen, die gibt's nicht. Dass ich nicht mehr über den Flur rausgehen muss, sondern vom Zimmer in den Garten komme. Also man könnte jetzt schon springen und klettern, aber es ist nicht so richtig...
Ja, kleine Rutsche.
Nicht so richtig praktisch, ja.
Für die Kids?
Ja. Absolut. Da könnte man eine Rutsche bauen und vor allem vielleicht auch eine Treppe für Erwachsene. Das ist das und das war einfach klasse, weil das war wie ein... ich wollte gerade Lebensraum sagen, aber das Wort, das weiß ich, vielleicht ein bisschen verbrannt, aber weißt du, was ich meine? Muss ich meine eigene Wortwahl lachen. Bescheuert.
Ist er nicht süß?
Nein, tut mir leid.
Hört ihr nicht gerne zu?
Nein, tut mir leid. Also, dass es noch ein Zimmer ist, das fand ich einfach ganz toll. Also dieses, ich gehe jetzt raus in den Garten und dann habe ich da auch einen Tisch und Stühle und kann auch da arbeiten, Musik hören. Und vor allen Dingen habe ich unglaublich viel draußen gemalt.
Das ist gut.
Ja, draußen gemalt. Mit Kopfhörern.
Ist auch was anderes draußen zu malen, finde ich. In der Natur zu zeichnen, ist immer so eine Sache. Also malen, zeichnen, whatever.
Genau. Und ach genau, und das, da fällt mir noch was ein. Ich habe ein neues Format bei mir auf dem Instagram. Ich mache jetzt diese witzigen Reels im Sendung mit der Maus-Stil.
Ach so, die sind witzig. Ich dachte immer, die wären tot ernst.
Die sind schon auch mit Augenzwinkern.
Ach so, okay, alles klar, gut. Das ist ja auch wichtig, dass man das mal sagt.
Man könnte
auch denken, Hagen geht's nicht mehr so gut
mittlerweile im Kopf. Hat nicht Philipp dich angerufen und dich gefragt, was ist mit Hagen los?
Es gibt auf jeden Fall Leute, die Ironie nicht sehen, was natürlich umso köstlicher ist, finde ich. Weil Hagen redet ja wie jemand, der nur noch eine halbe Gehirnhälfte übrig hat. Und das ist ja, ich guck die mal an, auch mein Sohn hat sich so beämmelt. Ja. Er hat sich totgelacht, als er die gesehen hat. Ich finde sie sehr schön.
Und ich muss dir sagen, das ist für mich als Filmemacher... Ich habe die Reels halt bei anderen gesehen, so bei Malte Zieren zum Beispiel und bei anderen Kollegen, die so dachte ich so, das ist schon ein interessantes Format, dieses Film, Jumpcut schneiden oder auch mal gerne One-Taker, wie hier im Studio, das war ja eins der ersten Reels.
Das ist Oscar-verdächtig.
Wo du hüpfst und so. Und
da springt er.
Und man dann danach das so mit dieser Sendung mit der Maus-Attitude noch drauf spricht. Ja, ich liebe die Sendung mit der Maus. Was ist eigentlich eine Tankstelle? Na, das schauen wir uns jetzt mal an. Und klack. Und ich wollte das mal so, und für mich als Filmemacher, wie ich gerade sagen wollte, ist das so, ich probiere das mal aus. Wenn ich so ein Format, also jetzt nicht ich als Person, sondern aus handwerklicher Sicht, hat mich das gereizt. Ich mache das jetzt auch mal.
Ist auch sehr gut geworden.
Ja, und es hat mir so einen Spaß gemacht und vor allen Dingen, weil ja vieles, was mit Schneiden zusammenhängt, für mich ja eigentlich eine Suchtdrucksituation ist. Ja. Und da ich das so am Handy so, diese Dinge dauern 5 Minuten. Ja, ich bin da jetzt nicht eine Stunde dran.
Du hättest jetzt auch sagen können, es dauert 2,5 Stunden einfach, damit es ein bisschen
aufhängt. Nee. Ich glaube, das ist auch wichtig, da das jetzt nicht größer zu machen. Okay. Das dauert maximal 10 Minuten. Also jetzt unabhängig, nicht das Film, ja, das dauert ja auch nicht lange, es sind ja nur 3 Einstellungen und wenn überhaupt. Und das hat mich doch, das hat meine Filmliebhaberherz hat es doch erfreut, so dass ich wieder so ja auch kreativ in dieser Sache sein kann. Und und ihr habt es ja auch da draußen. Vielen lieben Dank für die, also das kommt ja auch ganz gut an.
Klar, wie und, soll's das auch nicht?
Ich werde damit nicht aufhören, aber ich werde auch nicht übertreiben. Ich bin ja sehr achtsam, was all diese Dinge angeht, in denen ich früher konsumiert habe, und da gehört das Filmemachen ja auch ein bisschen dazu. Und natürlich bin ich auch mir bewusst, dass diese ganze Instagram-Nummer, also wie viel Views hat das jetzt, wie viel Likes hat das jetzt, wie viel haben kommentiert, man spürt da schon einen Impuls, danach zu gucken mal wieder, ne? Und das habe ich dann sofort auch mit meiner Partnerin besprochen und auch mit dir, wo mir auch klar ist, dass das ist nicht der Impuls, warum ich es mache. Natürlich freut es mich, aber ich habe jetzt, das sind glaube ich 3, 4, die ich gemacht habe jetzt. Oasis habe ich auch eins gemacht. Ja, ne?
Eins dämlicher als andere.
Ja, hör mal auf.
Mann, ich finde es dämlich super lustig. Die sind halt super witzig. Man kann sich das in dem Sinne kaum angucken, ohne halt die ganze Zeit zu denken, oh mein Gott, naja, ich liebe die Dinge. Okay, du weißt es genau. Ich rufe die ständig an und sage, wie toll ich die
finde. Das stimmt, ja. Ich will nur sagen, ich bin mir bewusst, dass es Spaß macht und auch den Leuten Spaß macht, zuzuschauen. Ja. Aber dass ich mich, ich muss versuchen, dass ich jetzt nicht da in, ja, ich bin ja eher suchtaffin, ne? Dass ich jetzt da nicht in so ein Dopamin-Ding komme wegen Instagram.
Ja.
Also das ist ja bei Sucht und Süchtig so nicht möglich, weil die Nachrichten, die wir bekommen, sind jetzt nicht so, dass man sagt, ich freue mich auf die nächsten 10, die zu lesen, ja, weil da ja oft viele, viele Lebensgeschichten geteilt werden mit uns und es da um unsere Krankheit geht, und da ist das ja nicht so. Ja. Gar nicht. Ja. Auch nicht in der Gefahr. Muss man sich ja eher vornehmen, das jetzt mal auch durchzuarbeiten, weil das ja zu unserem Job dazugehört, Community Management. Aber bei diesen Reels könnte es auch eine Gefahr sein, muss man ehrlich sagen. Ja, aber ich bin da sehr achtsam, muss ich sagen. Ja.
Vielleicht gewinnst du damit irgendwann einen Preis. Das wäre mega cool.
Mein erster Filmpreis, endlich. Ja, nein, genau. Aber ja.
Nee, wäre drauf stehen. Naja.
So, John, das war von mir. Also, sag ich mal, comme ci, comme ça diese Woche.
Okay, sehr
schön. Ja. Mittwoch, ich sag mal so, Mittwoch, Donnerstag war schon hart.
Ja, ja, bei mir ist einfach...
Wie war es bei dir?
Na, bei mir ist im Allgemeinen einfach tough, weil ich einfach merke... Dass Depressionen einfach immer, dass es halt auch weitergeht, war es jetzt nicht eine Sache, die dann nach so kurzer Zeit irgendwie verschwindet. Das ist mega frustrierend. Also ich habe riesige Schlafprobleme zum Beispiel, also ganz krass. Und
ja, erzähl doch mal.
Ja, zu einem Schlafproblem geht es nicht so viel zu sagen. Es ist halt unfassbar frustrierend, einfach wenn ich da ewig wach liege. Ich zum Beispiel gestern im Bett, so wir sind gar nicht spät pennen gegangen, war. Wir waren dann gestern wieder sozusagen.
Gegen
so,
null.
Okay, genau. Und dann. Und ich lag da ewig und irgendwann habe ich laut geflucht und war so, mein Fuck, Alter, so was los, und bin einfach frustriert ohne Ende, weil irgendwie ich dann hundemüde bin und da liege und schon so halb im Gym bin irgendwie, aber der Schlaf beginnt einfach nicht. So, es fängt einfach nicht an.
So krass.
Ja, und das ist so krass frustrierend. Und dann
geht auch der Gedankenkarussell, oder?
Ja, na, das oder? Auch, aber vor allem in der Hinsicht, dass ich mich ärgere darüber, dass ich so hundemüde bin, aber es nicht klappt. Das ist, stell dir vor, du bist super hungrig und hast was zu essen und kriegst einfach keinen Bissen runter. So, das ist irgendwie,
okay,
ich kann es gar nicht also so richtig beschreiben. Ja, hundemüde am Ende dann, ja. Also ich lieg wirklich da und denke, wenn ich jetzt einschlafe, schlafe ich für 100 Stunden, so ungefähr. Ja, aber es funktioniert einfach nicht. Und das ist sehr, sehr frustrierend für mich, gerade weil es mich natürlich einfach auch, also Schlaflosigkeit erinnert einfach immer auch an die eklige Schlaflosigkeit des Kokains. Gut, das ist gefühlt eine ganz andere Schlaflosigkeit, weil sonst ist man ja aktiv. Das heißt, bei mir ist jetzt so einfach, ich bin zu müde, irgendwas zu machen, aber kann ich schlafen einfach. Und das frustriert mich krass. Und dazu kommt was, ja.
Für alle da draußen, wegen dem Underbreaker in mir. Was mache ich jetzt in den letzten Wochen? Hagen
meldet sich jetzt.
Ja. Ich melde mich.
Okay. Herr Decker?
Ja. Ich wollte noch sagen, ich weiß das ja und ich leide richtig mit dir. Deswegen habe ich dir gestern ein Kräuterbad gekauft. Und ich hatte große Hoffnung. Ich dachte so, ich kaufe ihm jetzt diese ätherischen Öle für die Badewanne. Und dann, ich hatte die Hoffnung, dass das ist die Lösung, die wo du sagst, so Game Changer.
Nee, okay. Ich habe das getrunken und es hat nichts getan.
Ah, okay. Dann ist das vielleicht.
Nein, es war.
Vielleicht lag's daran. Ja, vielleicht lag's
daran. Mir ging's richtig scheiße danach. Nein, es war, ich weiß auch nicht, das war auch super entspannt, ja. So ein schönes blaues Bad. Das war ganz gut, aber dafür ist das einfach zu stark, was in der Psyche abgeht. Und ich merke auch, das habe ich dir auch erzählt.
Ja.
Bei mir ist auch die Situation gerade, also ich habe sehr viel die Kinder momentan, was wunderschön ist, ja, gerade mein Sohn, das ist einfach fantastisch. Und letztens habe ich wieder ein Gespräch gehabt, das war bestimmt 4 Stunden oder so, ja. Und ich habe mit meiner Mom letztens telefoniert und sie meinte so, dass er zu ihr ankam und meinte, ey, ich führe mal so geile Gespräche mit Papa. Also voll süß, ja, er trägt das auch nach außen, dass er so krasse Freude hat am Quatschen mit mir, aber folgendes ist die Situation. Ich habe dann mehrere Tage die Woche, wo ich die Kids habe und alles ist erstmal super sozusagen, ne? Also meistens bin ich relativ erschöpft, weil es mir grundsätzlich nicht gut geht momentan. Dann habe ich halt die Kids. Dann ist es eine super Zeit und das also natürlich auch fordernd, aber das ist ja auch gut, ja? Das ist ja alles positiver Stress, den man mit den Kindern hat, also für mich ist es zumindest so. Ja. Und dann ist eine ganze Menge los, ja, und dann sind wir auch bei meiner Familie, dann ist da Geburtstagsbrunch, dann sind da 30 Leute, keine Ahnung, und es ist alles vollgepackt, ja, die ganze Zeit. Und dann hört es auf, dann bin ich zu Hause und dann bin ich ganz alleine. Also komplett, dann ist so wie eine andere Welt, ja, dann bin ich ganz alleine so, dann verspüre ich plötzlich gar keine, also dann bin ich erschöpft, ja, und pack mich irgendwie hin, leg mich hin oder sozusagen, in Anführungsstrichen, oder ich apostrophiere, entspanne mich sozusagen, ja, und merke dann aber oder hab dann das Gefühl von so krasser Sinnlosigkeit darin. Also weder bringt mir die Entspannung echte Erholung, noch schaffe ich es dann aber auch sinnvolle Dinge für mich zu tun. Also es läuft sozusagen, es sind wie zwei Leben. Es läuft super mit den Kids und mit meiner Familie, ja, und es ist fantastisch. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde auch in meiner Familie gar nicht mehr stigmatisiert und so. Ja, also die akzeptieren das oder sehen, wie ich lebe oder sehen mich und sehen, okay, der Mann ist depressiv so, ja, und ist jetzt nicht mehr so, weil früher hätte man jetzt immer gesagt, ja, hier, bla,
konsumierst,
whatever so, aber die kennen mich ja und merken, dass das gut ist und jetzt gibt's halt dieses andere Problem und das ist gut oder schön zu merken, nicht mehr sozusagen da so in so eine Rolle gedrückt zu werden. Und das ist alles schön, aber dieses Alleine sein, dieser Kontrast dazu auch, wa, der nimmt mir irgendwie alle Motivation, mich um mich selbst zu kümmern in irgendeiner Form. Meine Wohnung ist halt voll schrecklich. Ich habe dir letztens Bilder gezeigt von meiner Wohnung. Ist das nicht
so schön war es gar nicht.
Ja, aber, ja natürlich ja. Ist es kein Albtraum, aber ich schaffe es nicht. Ja. Ich schaffe das einfach nicht. Und das fuckt mich halt voll ab, aber ich bin jetzt da auch sozusagen therapeutisch in Kontakt aufgenommen. Auch danke dir nochmal, Hagen, dass wir da zusammen, beziehungsweise, dass du mir da auch hilfst, so, weil auch diese Sachen, sehr Telefonate führen, bla, oder was, alles irgendwie schwierig. Also in jeder Hinsicht, ja, auch Leute, die mir wichtig sind und so, ich kann einfach die Kontakte nicht halten, und das treibt dann auch wieder weiter in diese Frustspirale, weißt du, dann melden sich Leute und sagen, was ist los, soll ich mich gar nicht mehr bei dir melden, so ungefähr, sind wir überhaupt noch befreundet, und ich denke nur so, ja, Mann, ja, bitte, aber, I don't know. Und es ist echt, das ist frustrierend, aber ich habe das Gefühl, ja, es ist leider auch ein Muster. Ich habe das Gefühl, es wird auch wieder besser, ja, und dann wird es auch wieder schlechter und dann wird es wieder besser.
Aber du,
es ist schlimm einfach.
Wenn ich, also danke erstmal fürs Teilen, denn das ist gerade das, was du mir privat auch gesagt hast und das, was wir hier in der Sendung machen. Also danke fürs Teilen da. Und wenn ich dich kurz spiegeln darf, die letzten 2 Jahre, dein Muster ab, also jetzt mal die Sucht kurz ausgeklammert, das ist schwer, das auszuklammern, aber es ist ja gerade nicht.
Das sind ja keine Muster, die wir aktiv miteinander erlebt
genau,
haben.
Genau, ist ja auch nicht aktuell, richtig, erstmal das. Und B ist es ja seit fast 2 Jahren jetzt am Anfang Mai, ja auch eine lange Zeit her. Und die Suchtdrucksituation und das Überleben, nicht zu konsumieren, ist ja was anderes als im Konsum zu stecken, das muss man mal ganz klar sagen. Klar. Ist ja gar nicht zu vergleichen. Das sind ja auch andere Aufgaben oder Gefühle. Aber was ich seit 2 Jahren kenne, ist, dass da, also eins deiner Muster, als Freund jetzt, nicht als, ich bin ja kein Experte, als Freund beobachtet, ist es Aktivität oder Passivität bei dir.
Ja? Das ist super schwankend.
Und das ist so, du bist 2 Tage voll am Start und dann fällst du eben in das, was du hier schon oft thematisiert hast, in dieses Loch auch. Und ich finde ganz toll, dass wir, und da bin ich ja auch mit dabei, also nicht, dass wir jetzt Gruppensitzung machen, sondern ich will ja auch nochmal was machen, therapeutisch. Denn John, wenn wir eins gelernt haben, wir müssen es angehen, denn alleine ohne fachliche Hilfe ist es ja jetzt auch schwer, und du bist ja da auch open-minded, und die Frage, die ich an dich habe, ist, Kannst du formulieren, was du dir von der in den nächsten Monaten wünschen würdest oder erhoffen würdest für deinen Genesungsprozess, was das angeht? Also kannst du formulieren, was du in den Griff kriegen möchtest in der Depressionstherapie?
Ja, ich bin Frau. Ich brauche einen Partner. Nein, ich
diesbezüglich, ja, weißt du, kannst du es formulieren?
Ja, naja, was ja. Jetzt kann ich formulieren? Ich finde es schwierig, weil es ist jetzt natürlich, ist es nicht so wie bei Sucht, wo man einfach sagt, okay, man muss halt schaffen, nicht zu konsumieren. Es ist schwer zu sagen. Ich muss halt, also ich brauche einfach, ich muss mir sozusagen eine richtige Heimat aufbauen, da wo ich wohne. Und da, durch dieses Hin und Her in mir ist es halt total schwer, weil leider ich auch auf, also ganz natürlich sozusagen relativ wenig Leidenschaft für Wohnen habe. Ich glaube, ich habe noch nie gedacht, so, boah, jetzt kaufe ich mal hier dieses Möbelstück. I don't give a shit, so, das Möbel ist mir völlig egal, war. Und auch so, wie das halt sozusagen, also die Wohnung an sich, es ist für mich schwer, eine Leidenschaft zu entwickeln. Ich habe immer wieder so Momente, in denen ich dann kaufe ich so voll viel Poster und bla und.
Oder diese Lampen.
Machst du, ja, genau. Und ich mach so, ja, aber das ist halt immer für die Kids und das ist ja auch gut. Aber das sind immer, also ich habe noch nie für mich was in der Wohnung
zu machen. Vielleicht ist da auch was dabei in diesem Punkt. Denn sich einzurichten kann auch natürlich zum Wohlfühlen beitragen.
Ja, ne? Total. Das ist ja auch, wo ich hinkommen will. Das meine ich ja. Das ist ja was, was ich sozusagen, ich verstehe nicht, warum mir das so glatte ist einfach.
Ja,
aber es ist halt irgendwie, ich komme halt nach Hause so und dann chill ich mich quasi ins Bett einfach. Oder halt auf die Couch. Also, ne, aber dann packe ich mich halt so hin. Und es ist mir jetzt relativ latte, was um mich rum ist. Aber natürlich ist das nicht gesund. Und habe ich halt eine Hoffnung, dass ich sozusagen es einfach schaffe, mir einfach eine schöne Heimat aufzubauen. Und das ist jetzt auch nicht so, dass das alles super albtraumhaft läuft, aber halt so, dass es einen als erwachsenen Menschen einfach sehr belastet, dass es nicht gut funktioniert. Mhm. Das sind so Punkte, die einfach eine Stabilität geben, die einfach eine Sicherheit geben. Und die auch eine Lebensqualität geben, eben, dass man sich zu Hause richtig wohlfühlt. Und bei mir ist ja so, dass ich eben, was so ein bisschen das Kranke ist, ist, egal wie scheiße es ist, ich fühle mich nicht unwohl in dem Sinne, ja. Erstmal sozusagen vom ersten Gefühl her. Aber natürlich macht es in der Psyche was. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich zu Hause reinkomme und denke so, bla, whatever, ne, sondern ich denke gar nicht dran einfach. Und das ist halt blöd, weil dann irgendwann später, meistens wenn es zu spät ist, so gegen 11, denkst du, ja, jetzt könnte ich aber eigentlich auch nochmal richtig räumen hier. So, das ist aber auch blöd von der Seite. Ja,
die Nachrichten, die ich um 23.30 Uhr kriege, boah, ich habe jetzt Bock aufzuräumen.
Ja, so ungefähr.
Dann schickst du mir
so. Bock habe ich noch nie gehabt, aber auf jeden Fall denke ich dann so, jetzt müsste ich das mal machen. Und dann mache ich auch manchmal 2 Stunden irgendwas oder bla. Und das sind immer wieder die Tage auch dazwischen, wo ich dann sehr viel mache, wie du schon gesagt hast eben. Und dann falle ich aber wieder in ein Loch und das Problem bei Unordnung, und das kenne ich ja schon aus meiner Jugend, ist, man träumt 4 Tage auf, alles sieht super aus und in 2 Stunden schafft man, dass es wieder genauso aussieht wie davor. Wie auch immer das funktioniert. Das ist wie mit so, dass Kugelschreiber einfach verschwinden und so, aber jetzt ist es ein Mysterium des Lebens.
Da laden wir mal einen Experten ein.
Da laden wir mal Experten zu ein, zu der Kugelschreiber-Thematik, hoffe ich. Und es belastet mich schon sehr und ich sehe aber jetzt nicht eine Gefahr, dass sich das nicht ändert. Also ich bin eigentlich grundsätzlich guter Dinge, aber es gibt so ein paar Sachen, die stressen. Und ich merke einfach auch, dass mein Leben auf zu vielen Gleisen gleichzeitig spielt einfach. Und das ist irgendwie für mich ein Problem, dass das diesen Split immer
gibt. Meinst du jetzt beruflich? Nee. Nicht.
Nee, einfach nee. Dieser krasse Trubel mit der Familie und dann bin ich so ganz alleine wieder. Mhm. Und das ist sowas, was. Also ja, ich habe ja schon oft gesagt, dieses Alleinsein finde ich einfach schwierig.
So. Man muss nochmal erklären, dieses Trubel. Du meinst jetzt nicht nur, wenn die Kinder bei dir sind, sondern auch ihr als Familie seht euch ja auch sehr oft
in der großen Runde.
Ja, genau. Das heißt, du hast die Kids bei dir, Trubel, du gehst mit den Kids zu der Riesenfamilie, Trubel.
Ja. Und alles positiv.
Das heißt, du hast
auch
zweimal volle Säulen und dann eben diese Einsamkeit.
Genau. Es gibt ganz viel Positivität in dieser Gemeinschaft, ja, und das genieße ich immer sehr und das finde ich super, weil ich da
ihr verbringt das halt auch ganze Tage, ne?
Ja, klar. Ja. Und das ist wirklich ein krasser Segen und es macht mir wahnsinnig viel Freude. Aber es ist halt dieser krasse Kontrast. Es sind halt immer so, bei mir ist eine Woche, sind immer so 3-4 Tage, sind halt super voll. Und bei den anderen bin ich komplett alleine einfach. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen gemixt. Also es ist auch nicht so, dass die Kids immer bei mir schlafen. Das ist auch immer, was auch schwierig ist, finde ich natürlich.
Wenn
immer
die
so
eine Situation, gehen, ne?
Wenn die wieder gehen, genau. Mhm. Und davor macht man und tut und das. Und dann, sobald die gehen, hocke ich mich einfach hin sozusagen. Und dann ist vorbei. Und dann ist auch die Energie raus.
Ja, ich freue mich darauf, dass du, das wünsche ich dir, dass du da mit therapeutischer Hilfe das angehst, dass der Fall dann nicht so tief ist oder aufgedämpft. Was ich dir noch sagen wollte, nochmal als Freund, was mir aufgefallen ist, Und was mich interessiert, was du dazu denkst, die Momente, wenn wir, das ist jetzt keine Werbung, sondern ich mein's ernst, wenn wir den Hotel-Podcast gemacht haben, da bist du nochmal ein ganz anderer, als wie ich dich vorher kenne, weil du hattest ja auch diese früher, jetzt nicht mehr, diese schwarze Schaf-Thematik, weil schwarze Schaf, ja. Und wenn wir das dann geschnitten haben, die Folge, oder das generell das ganze Produzieren dieser Sendung, dann bist du immer voller Lebensfreude, Energie und freust dich über jeden einzelnen Schnitt und sagst, ha, hast du das gehört? Minute 23, hast du den Schnitt gehört?
Naja, ganz so.
Aber ich überzeichne ein bisschen, aber ja, so nehme ich es wahr. Und dann sage ich, ja, John, das ist klasse, das ist total toll, aber nicht eben, nein, ich meine das ganz ehrlich, sondern du bist dann, ich habe dann das Gefühl, du bist da nochmal richtig aufgegangen drin. Wie nimmst du da, weißt du, und das auch ein bisschen richtig Freude macht, auch mal an was anderem richtig zu arbeiten. Das ist ja nicht nur irgendeine Hausaufgabe oder irgendein Hobby, sondern es ist ja ein richtiges Produkt.
Ja, ja. Nee, das mache ich einfach gern. Also einerseits mag ich halt gerne mit diesen Musikprodukten zu arbeiten. Ich mache es ja mit Logic und so und es macht mir einfach Spaß. Und klar, das macht mir aber Freude. So, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das mache ich sehr, sehr gern. Ich finde es angenehmer als organisatorische Sachen, jetzt zum Beispiel mit unserem Podcast hier oder so, ist ja klar, es ist einfach
die
was anderes.
Die gibst du lieber an mich.
Es ist einfach was anderes.
Ja, ne?
Das
eine
ist ja sozusagen kreative Arbeit und wenn wir jetzt hier, das macht einfach einen Unterschied so und ich mache das sehr gern. Ja, ich gehe auf jeden Fall auf.
Ich würde nur sagen, es ist schön, dich dabei zu beobachten.
Ja, es macht auch Freude. Danke.
Okay, gut.
Auf jeden Fall.
Wir möchten, das war das die Befindlichkeit?
Ja, ja, Bock, kann man so lassen.
Ja, okay.
Ja. Wir haben jetzt noch diese Woche relativ viel vor, muss man auch mal kurz sagen.
Ja, stimmt.
Wir sind die ganze Zeit jetzt unterwegs. Wir machen eine Städtereise quasi, eine berufliche.
Ja.
Das wird ganz cool und haben dann danach auch nochmal eine Aufnahme und so. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass wir diese Woche kommt nochmal viel vor.
Absolut, wir fahren nach Essen zur...
Genau, und dann direkt im Anschluss nochmal Hotelaufnahme und so, das wird spannend, da ist auch nochmal eine Menge.
Ja.
Aber das ist ganz gut, weil das lenkt dann auch ab.
Alright.
Das wollte ich nochmal.
Ja, schön. Ich freue mich auf die Zeit mit dir, das weißt du ja, das wissen auch unsere HörerInnen. Unsere gemeinsamen Reisen sind immer...
Ja, außer wenn man mit der Bahn reist. Das kann dann auch manchmal stressig sein.
Kann sein,
Bin ja kein großer Freund der Bahn, will ich mal kurz hier anmerken.
Alright.
Finde ich wichtig zu sagen.
Okay. Ja. Ich würde gerne...
Können wir nicht noch ein bisschen über die Bahn... Nein.
Wir sprechen heute über die ersten Wochen des Konsums.
Ja.
Und da möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen.
Ja.
Denn wenn ihr frisch aufgehört habt, dann ist das vielleicht nicht die Folge, jetzt weiterzuhören. Also passt da bitte auf, denn John und ich haben schon oft thematisiert, dass es für uns in den letzten 2 Jahren nicht möglich war und auch keinen Sinn gemacht hat, in die Phase zu gehen, was war eigentlich ganz am Anfang. Ja, wir haben schon oft darüber gesprochen. Es hat bei mir was gefüllt, ne? Meine innere Leere, Glaubenssätze wurden dadurch reguliert, sag ich mal. Bei mir, bei John ähnliche Thematiken, wie das eben so ist. Aber wir sind nie in die guten Momente am Anfang gegangen.
Ja.
Und es ist aber wichtig, das auch mal auszusprechen. Natürlich werden wir das heute auch in Kontext setzen. Auch nochmal sagen, was daraus entstanden ist und wie sich das verändert hat. Aber heute soll es um den Erstkonsum in den ersten Wochen mit der Substanz gehen. Und deswegen die Triggerwarnung. Wir werden auch sagen, dass sich das gut angefühlt hat. Das ist wichtig. Achtung, ja. Triggerwarnung.
Ja.
John, dann fangen wir mal an. Also ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir zu Recht bisher nicht wirklich drüber reden konnten, aber ich denke, wir sind soweit mittlerweile. Und wir wurden auch schon öfter danach gefragt. Das muss man auch mal sagen, in den Nachrichten, dass wir nochmal, erzählt doch nochmal, wie hat sich das eigentlich angefühlt? Was war denn gut? Weil wir haben oft schon den Satz gesagt, es hat natürlich Spaß gemacht, sonst hätten wir ja gleich aufgehört. Ne? Diesen Satz ist schon oft gefallen. Ja, was ist denn actual gewesen, was so schön war? Willst du uns da mal vielleicht bei dir mit Cannabis reinholen? Was war wirklich schön und vielleicht auch Momente, an die du immer wieder denkst, die klar mit der Substanz kombiniert sind, die aber keine Horrorerinnerung sind, sondern wunderschön?
Das habe ich nicht. Ich habe keine Momente, die ich als nur wunderschön kodiere oder so.
Alright.
Nee, aber ich kann auf jeden Fall mal über Cannabis am Anfang sprechen. Genau, als ich das erste Mal Cannabis konsumiert habe, habe ich nichts gespürt.
Sag mal das Alter.
Mit 13, 14. Das erste Mal habe ich da gar nichts gespürt. Weiß nicht, war aber auch, das habe ich schon mal erzählt, es lag glaube ich auch daran, dass einfach konnten, waren beide nicht in der Lage zu drehen und es war mehr wie so eine Klopapierrolle von der Dicke her mit so ein bisschen Zeug drin, was dann glühend in den Rachen sprühte. Das war nicht so angenehm. Aber nichtsdestotrotz habe ich es nochmal versucht. Irgendwann auch wieder nach dem Konferunterricht.
Warum?
Weil schon klar war, dass das nicht das war. Was?
Ah, okay. Ja. Also das wurde auch dann mit demjenigen, der mitkonsumiert hat, besprochen. Das kann es jetzt nicht gewesen sein.
Das war einfach sowieso klar, weil wenn beide nicht drehen können, dann ist das schon mal ein Grundproblem, was man hat.
Aber ihr habt von anderen Seiten eben gehört, da ist was.
Also es war klar, dass es eine Rauschwirkung eigentlich geben sollte,
okay,
die ja nicht eintrat. Von daher war ja klar, dass es nicht funktioniert hat. Und es war jetzt auch kein Albtraum. Also es war jetzt einfach nur, es hat einfach nur nichts gemacht. Wenn man jetzt einen kaputten Fernseher kauft, dann holt man sich auch einen neuen und lässt das nicht einfach dabei bleiben. Von daher gab es einen zweiten. Nee, es war klar, dass es nicht funktioniert, dass es kaputt ist. Das hat nicht funktioniert.
Okay, ja.
Das ist nicht das, wovon die Leute reden. Das war klar.
Ah, ja, okay, ist nicht das, wovon die Leute reden. Finde ich gut.
Genau. Ja, und dann haben wir halt normal konsumiert. Das war dann auch immer in Verbindung mit Alkohol meistens. So,
ach, echt? Sofort? Einfach,
ja, na, das waren ja so, weiß nicht, wir waren dann 13, 14-Jährige, wir waren immer in so einem Park gechillt, wo vielleicht nochmal so 30 andere Jugendliche waren oder so, eine große Meute an Kids irgendwie. Und da wurde halt getrunken und gekifft und alles, also Cannabis konsumiert, okay, alles Mögliche. Von daher war das sowieso, also das war so eine krasse Ausprobierzeit irgendwie, wo man auch dann so Mädels kennengelernt hat und es war alles so frisch gebackene Jugendliche halt.
Haben die denn da alle konsumiert dann in dieser Parksituation?
Ja, haben alle konsumiert, ja.
Okay.
Genau. Und die erste, also eine Erinnerung habe ich, und zwar war das sozusagen, das war auch eine der ersten Male, wo wir konsumiert haben. Und da hatte ich so eine Schokokuss-Packung von Lidl und dann haben wir so getan, als ob die spricht, und haben uns wirklich stundenlang totgelacht darüber, was das war. Auch eine witzige Schokokuss-Packung, sag ich dir. Die hat Humor 100. Nein, aber die war echt, das war sehr lustig. Das waren so diese typischen Kiffer-Erfahrungen, in denen halt kompletter Quatsch zum Hochgenuss wurde, des Humors einfach so, ne? Also genau wie man sich es halt sozusagen so vorstellt, dass da einfach
wie aus dem Film, ne?
Drei, vier kichernde Jugendliche, genau, also total völlig bekloppt und total intoxikiert, und dann haben wir halt krass viel gelacht einfach, und gerade dieses völlig befreite über Dinge lachen, ohne halt, also man hat ja in diesem Alter das Gefühl von krassem Schulstress auch oft.
Mhm,
ja, das ist ja so frisch Gymnasium, frisch Oberschule. Und das ist ja das erste Mal im Leben, wo man so auch was leisten muss eigentlich. Und da passt es da natürlich gut, das einfach komplett zu vergessen auf dem Nachmittag.
Ja. Ja,
also gerade bei mir war Schule auch immer schwierig. Ich war ein ganz schrecklicher Schüler. Und ich habe mir auf jeden Fall ganz viel Freiheit darüber einfach geholt.
Mhm.
So Freiheit.
Ein Wort, was immer wieder fällt.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch in Verbindung mit diesem anfänglichen Cannabiskonsum auch viel passender finde als bei diesen bekloppten Bierwerbungen, wo es dann um Freiheit geht. Weil ein Erwachsener, der abends drei Bier trinkt, ist auf jeden Fall nicht besonders frei. Mhm. Aber bei einem Jugendlichen, der da sozusagen das erste Mal sozusagen Stress erlebt und sich davon befreit, und dann damit mit vielen anderen zusammen eine gute Zeit hat, finde ich es nochmal was anderes, weil es fühlte sich tatsächlich wie Freiheit an. Es war ja auch eine ganz eigene Welt. Ich war nicht mehr weder mit meinen Geschwistern noch meinen Eltern sozusagen im Verbund da, sondern man baut sich das erste Mal ja selbst. Man macht
die ganze Peer-Group-Nummer.
Genau,
ne?
Man macht was. Das ist auch, die anderen wissen ja auch nichts davon. Das heißt, es ist das erste Mal, dass man wirklich für sich alleine eine Entscheidung trifft, sei es auch eine dämliche Entscheidung.
Ja.
Aber es ist ja das erste freie Lebensgefühl, was ich so hatte.
Mhm.
Ja, war halt, wenn ich dann da mit den Jungs und Mädels da irgendwie konsumiert habe und Mist gebaut habe. Ich habe da generell viele Erinnerungen. Einmal haben die bei diesem Edeka, da war so ein Edeka, und da haben die ihre ganzen Bierbestände am Zaun gestapelt, so dass wir da durchfassen konnten und Flasche nach Flasche, hunderte Flaschen über so eine Kette quasi raustransportiert haben.
Wahnsinn.
Da haben wir plötzlich 300 Flaschen Bier oder so.
Komm, das war bestimmt eine Aktion, über die hat man noch wochenlang geredet.
Es war auf jeden Fall, wir fanden es halt super cool.
Ja.
Und das war so typ, es war schon krass halt so, wie man sich so eine Jugendbande quasi vorstellt. Es war eigentlich ganz, eine ganz interessante Zeit, aber auch krass viel Mist gebaut. Aber der Konsum gehörte da sehr dazu, und es war, genau, es war dieses ganz typische, es war Freiheit, es war viel Lachen, es war auch eine gewisse also so eine Hemmschwelle sinkt halt dann da auch, ne? Mhm. Und man, wir haben dann natürlich auch Connection aufgebaut, auch zu den jugendlichen Mädels, die dann auch Cannabis konsumiert haben, mhm, ne? Und da war natürlich auch die ganze Zeit das Geschlechterding dabei.
Die
nicht dabei.
Von der Schule sein.
Keiner von denen war von der Schule.
Okay, ja. Das waren dann andere Girls. Eine andere Peer Group. Oder ja, eine andere Peer Group, genau.
Ja, genau, ja, total. Mhm. Und also all diese Dinge, mit denen man in der Jugend, wo man jetzt sagen würde, das fängt in der Jugend an, die wurden halt einfacher und auch amüsanter durch Cannabiskonsum. So. Ja. Und Alkohol war da nie krass mein Ding, weil es generell nie mein Ding war. Also es war schon immer eher Cannabis, aber Alkohol gehört dann da auch so ein bisschen dazu.
Ja.
Aber es war schon eher durch von Cannabis geprägt. Und ich hatte, das war auch krass, da hatte ich auch einer in dieser Gruppe. Der Vater von dem war ein Dealer. Und der, da waren wir halt 13, 14. Und was? Der hat immer von dem Vater sozusagen so Sachen bekommen, verschiedene Sorten und bla, mhm, und was weiß ich. Das war auch irgendwie krass, im Nachhinein total krank. Mhm. Aber da irgendwie, da baute sich auch generell so eine neue Welt auf um mich herum, die so gezeichnet war von, wir machen unser eigenes Ding. Mhm. Ne, es war nicht mehr, es war ein krasser Abnabelungsprozess auch eigentlich, ja, von Eltern und von Familie.
Das klingt ja auch klassisch nach Pubertät.
Absolut.
Seinen eigenen Weg gehen, sich abgrenzen von den Eltern, weil ich meine, das ist der erste Moment im Leben, wo man irgendwann sagt, warte mal, auf den Wochenendausflug, wo man es auch fühlt, nicht nur, wo man fühlt, ich will jetzt nicht mit zu Dingsbums fahren,
nee, nee,
zu Tante schieß mich tot. Möchte ich jetzt nicht, ich möchte lieber mit meiner Gruppe abhängen.
Ja, ja.
Und das ist eben mit 13, 14 geht das los und ich kann es sehr gut fühlen. Ich komme auch gleich zu meinem Erstkonsum mit Cannabis und was da los war. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücken kann gerade, aber wo das dann zu dem Lebensgefühl ja was addiert. Diese, ja, ja, diese Selbstständigkeit, ja, und wie du sagst, diese Entscheidung treffen, auch wenn es eine dumme ist, rückblickend. Reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Wie heißt es?
Cannabis-Legalisierung.
Gott. Da passt das doch dazu, ne? Wie der Käse auf den Burger.
Oh, lecker Burger. Ich hab richtig Hunger.
Ich habe eine Frage.
Ja, frag mal.
Da kannst du auch gerne mit der Legalisierung mit ein bisschen einbauen, weil wir haben auch einige Nachrichten bekommen, wir sollten da auch mal einen Satz zu sagen. Machen wir jetzt mal. Kannst du dir vorstellen, diese Lebensphase, wie wäre das abgelaufen, wenn du den Cannabiskonsum negiert hättest? Also wenn du gesagt hättest, jetzt mal nur theoretisch, ich bin da nicht dabei. Also kannst du dir das vorstellen überhaupt?
Das ist sehr schwer vorzustellen, weil nee, weiß ich nicht, wie es dann wäre. Alles ist ja dann anders. Also wahrscheinlich entweder ich dann sehr viel Alkohol, getrunken.
Gab es denn die Leute in deiner Schulklasse zum Beispiel, die nicht dabei waren?
In meiner Klasse, ja, ja, klar. Ich hatte aber auch nicht so super viel in meiner Klasse zu tun. Also ja, doch, also gab es auf jeden Fall, aber es war natürlich dann, es waren halt verschiedene Lager dann.
Mhm.
Also entweder war es so, dass Leute ja einfach gar nicht affin waren gegenüber Rausch.
Mhm.
Die waren dann einfach nicht dabei. Also, weil es ja auch für die uninteressant ist. Jetzt nicht so, dass man sich da ausgegrenzt hat oder so, ja, aber die wollen ja nichts, die wollen nicht mit einem unterwegs sein, man will auch nicht mit denen unterwegs sein.
Ja.
Und dann gab es natürlich Leute, die mehr Alkohol verfallen waren.
Mhm, stimmt.
Ja. Was schon immer so ein bisschen, also ich meine, was ja auch, dann hat man ja schon zusammen auch gechillt, aber da gab es halt so zwei Lager, aber das war ja mehr so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, dass man sich dann so auch geneckt hat, sozusagen, ja, irgendwie. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das. Das hatte viel zu viel Einfluss auf alle Lebenslagen, mhm, bei mir und auf allen Ebenen, dass ich mir das nicht so richtig vorstellen kann.
Ja. Jetzt der Bogen zur Legalisierung. Vielleicht magst du da auch nochmal kurz deine Meinung zu. Hast du schon oft geäußert, weiß ich, aber ja, ganz kurz. Wurde denn damals in der Schule aufgeklärt? Und wie denkst du, geht das heute eben diesen 13-, 14-Jährigen? Weil für die ist es ja verboten natürlich, mhm, weil es, wenn man so früh konsumiert, sehr, sehr gefährlich ist fürs Gehirn. Wie siehst du die ganze Sache?
Ich habe letztens meinen Sohn gefragt, inwiefern die über Drogen gesprochen haben in ihrer Schule. Er meinte, gar nicht. Die haben einmal diesen Film gesehen über MDMA und that's it. Die haben noch nie über Drogen ansonsten gesprochen, nichts über Rausch, nichts über Sucht.
Der Mann?
13.
Ja, das natürlich geht gar nicht.
Und genau das Alter, oh, und da ist nix. Also ich habe ihn explizit gefragt und er, ja, meinte, gar nicht, sprechen überhaupt nicht über sowas. Legalisierung wurde nie erwähnt.
Was?
Ja, für 13. Also, gut, es ist ja auch nicht, die betrifft ja auch erstmal gesetzlich, ja, ja, gesehen die nicht, ja, aber ich dachte auch, was, Alter? Weil ich habe ja auch, ich habe mich gefragt, was wurde euch darüber gesagt, weil ich davon ausging,
ja,
dass sie darüber sprechen, tun sie nicht. Ist so. Gerade in Berlin, ja, habe ich auch ein bisschen, also überall natürlich, aber wo ich echt, ich habe, also ich, das fand ich schon, da war ich baff erstmal, ja, dass, mhm, sie nicht darüber sprechen. Ja, es ist halt natürlich ein schmaler Grat. Man muss natürlich gucken, dass man nicht auch mit den Gesprächen darüber nicht auch ein Interesse schürt, ja, mhm, das auszuprobieren, weil das haben ja leider Drogengespräche so an sich, hm, dass die auch einfach Interesse wecken.
Ja.
Also das war ja selbst bei mir noch im Erwachsenenalter so, dass wenn da auf der Entgiftung die ganze Zeit über irgendwas gesprochen wird, dann denkt man schon so, ja, wenn ich raus bin, könnte ich das ja auch schon mal probieren. Mhm. So, nur mal testen.
Ja, ja.
Weil man ja einfach ja dann neugierig wird auf bestimmte Dinge. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie man da am besten aufklären kann. Ich denke, es sollten schon im Alter von 12, 13 da auf jeden Fall an den Schulen, da sollte drüber gesprochen werden. Ja. So, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer ein Problem, weil der Lehrer genießt wahrscheinlich nicht den Status, um darüber zu sprechen. Von daher meldet euch einfach bei uns. Und ansonsten Legalisierung. Ja,
kurzes Feedback von Herrn Cook.
Ja, finde ich gut. Ich bin pro Legalisierung in jeder Hinsicht. Finde das super. Mir ist bewusst, wie dreckig das Cannabis in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren geworden ist. Alles gestreckt, alles besprüht. Also alles besprüht vor allem halt mit irgendwelchen synthetischen Cannabinoiden, die halt totaler Müll sind.
Sehr gefährlich auf
das Gehirn. Sehr gefährlich sind fürs Gehirn. Ja, kannst du dann sterben, kannst du körperlich von abhängig werden. Das ist einfach der allergrößte Müll. Und
Psychosen.
Da habe ich ja schon oft gesagt, ja, aber du kannst ja auch so kriegen. Aber
Stimmt, ja.
Dann habe ich ja schon oft gesagt, dass einfach, wenn der Gang zum Dealer wegfällt, haben wir alle schon viel gewonnen auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auch, wie das jetzt in der nächsten Zeit sich entwickelt, so mit dem Handel, weil ich meine, die Leute unter 18 sind ja quasi angewiesen immer noch auf den Schwarzmarkt. Das heißt, es wird spannend, was da so passiert.
Aber die sollten am besten nicht rauchen.
Ja, gut, kann man nicht verhindern wahrscheinlich, aber. Genau, und wenn der Gang zum Dealer wegfällt, das ist schon mal super. Wenn das Produkt ein sauberes Produkt ist, ist super. Wenn wir eben nicht mehr über Verbotenes aufklären müssen, sondern
genau, sag doch mal, John, ein
sauberes Aufklären.
Die Zeiten des erhobenen Zeigefingers sind vorbei. Ich meine, das ist doch dann auch die Aufklärung für die ab 18, aber ja auch die Aufklärung, die mit dem erhobenen Zeigefinger. Na klar, ist es für die unter 18 verboten, aber du hast das immer so schön gesagt beim Karl Lauter, aber vielleicht kannst du es nochmal machen.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, die Zeiten des erhobenen Zeigefingers sind vorbei. Man kann halt einfach auf eine andere Art und Weise aufklären. Es ist halt jetzt nicht nur du und verboten, mach nicht, sondern man kann jetzt natürlich besser darüber reden, wie sollte man es dann tun? Also ein safer use könnte man jetzt zum Beispiel in der Aufklärung ansprechen, was generell, finde ich, ein wichtiges Thema ist. Natürlich, also für Abhängige kein wichtiges Thema ist, weil Abhängige sollten gar nicht usen, egal wie safe. Aber natürlich ist es im Allgemeinen ein wichtiges Thema, wie man sozusagen, wenn man schon konsumiert, wie man dann auch weniger gefährlich konsumieren kann. Ja. Das ist ein super wichtiges Thema. Und das kann man halt jetzt richtig besprechen. Davor ist ja schwierig. Also solange was illegal ist, ist ja schwer zu sagen, wie man das dann machen soll. Macht ja nicht so viel Sinn. Genau, ich glaube, dass das ganz viel hilft. Allerdings habe ich jetzt gerade gelesen, dass die Gelder für die Suchthilfeeinrichtung gekürzt wurden. Parallel zur Legalisierung von Cannabis, also
weird,
super, ne? Super smart vom Start auf jeden Fall, top Move, verstehe ich überhaupt nicht, habe ich gestern, vorgestern gelesen, ja. Krass. Völlig bescheuert, also das scheint nicht so zu klappen, wie man sich das vorstellt, ja. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass da ganz viel Geld reingepumpt wird in Prävention.
Ja, so hatte ich das auch verstanden. Also
das hatte ich auch verstanden, aber
ich habe letztens bei Moritz Hohl in der Sendung Karl Lauterbach so ein bisschen, ich meine, ich kenne ja nicht alle Kampagnen, aber ich meinte, da wird eigentlich die Kampagne, so wie ich sie wahrgenommen habe, fand ich eigentlich ganz gut. Nur ist, da wusste ich noch nicht davon. Das geht natürlich gar nicht eigentlich.
Ich finde es ganz komisch, hat mich auch überrascht. Ja,
das ist total. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Nee, macht überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht war das jetzt, also ich weiß gar nicht, ich glaube, da ging es um Berlin schon auch. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
Vielleicht gehen wir nochmal in den Faktencheck.
Es war auf jeden Fall was ich von einer seriösen Quelle gelesen habe. Aber genau, ich muss nochmal genau nachgucken. Aber auf jeden Fall ist es so, dass jetzt nicht automatisch Geld in Prävention gepumpt wird, leider. Sondern es ist anscheinend immer noch ein Struggle und werden leider auch in Stellen Gelder gekürzt, wo eigentlich welche gebraucht werden würden.
Jetzt bist du aber ja süchtig, wie du gerade schon einmal kurz angedeutet hast, auch nach Cannabis. Bist ja Polytox-abhängig. Wie fühlt sich denn das jetzt für dich an eigentlich? Jetzt nur für dich persönlich, die Legalisierung.
Ja, also es fühlt sich für mich okay an, weil ich schon vor einigen Jahren automatisch, irgendwie, also ohne jetzt einen richtigen Grund, meinen Cannabiskonsum voll runtergefahren habe und dann auch schon längere Zeit, bevor ich sozusagen in Therapie gegangen bin, schon keinen Cannabis mehr konsumiert habe. Auch ganz von mir aus einfach. Von daher finde ich das jetzt nicht schwierig. Außerdem, wenn man in Berlin wohnt, dann ist die ganze Zeit Cannabisgeruch irgendwo, also gefühlt, ja, oder also meistens.
Ja, schon viel.
Und das ist jetzt nicht so, dass
die letzte Woche, muss man aber sagen, echt extrem. Ja, ja. Bei dem Wetter, also alter Schwede, ja, da muss ich schon sagen, also das war ja, da kann man, das war ja gut gelaufen, logistisch.
Wetter und Legalisierung. Ich kann das sehr nachvollziehen. Also ich finde jetzt schon, natürlich ist es ein schöner Gedanke für mich, wenn ich jetzt denke, so okay, bei schönem Wetter irgendwo draußen chillen und irgendwie Cannabis konsumieren.
Ist ein schöner Gedanke.
Ja, ist natürlich was Angenehmes. Ich finde auch, das ganz, ich glaube, wir haben letztens darüber geredet. Es ist halt schon, also klar, Sucht ist Sucht, aber Substanz ist nicht Substanz. So, also Cannabis ist halt was ganz anderes als Kokain. Cannabis ist natürlich durch die psychotischen, also durch die Gefahr der Psychosen gefährlicher, gerade auch im frühen Alter. Das darf man nicht kleinreden, ne? Mhm. Wie gesagt, Sucht ist Sucht. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht, also die Leute werden nicht gefährlich oder zu Arschlöchern, so wie es zum Beispiel bei Kokain der Fall ist oder bei Alkohol. Und das macht schon einen krassen Unterschied. Also die reine Vorstellung jetzt davon, friedlich und gemütlich draußen Cannabis zu konsumieren, wenn ich es könnte, ja, also wenn ich nicht süchtig wäre, dann würde ich es jetzt trotzdem nicht machen, weil ich diesen Podcast hier habe und alles, ja. Aber es ist was, wo ich jetzt keine negativen Gefühle zu haben.
Ja. Man muss ja mal sagen, ist ja auch nicht ohne Grund. Ich habe das schon oft zitiert, diese Spalte im Biologiebuch, leichte Drogen, harte Drogen. Ist ja nicht ohne Grund Cannabis nicht bei den harten Drogen. Nee, nun bin ich kein Arzt und Experte, nur da muss es ja Kriterien geben für diese Einordnung, die Cannabis dann eben nicht erfüllt, als harte Droge gelistet zu werden. So.
Auf jeden Fall. Und ich will, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht
gut. Und wir wollen jetzt auch gar nicht hier,
Genau. Es geht ja vor allem, wie gesagt, nicht um Schönreden, aber sozusagen nur der Gedanke, den finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde, wir haben letztens auch da, was ich halt nicht verstehe, ist, warum man nicht parallel dazu Alkohol verbietet. Aber naja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber das wäre ja mal, bei Cannabis legal machen, Alkohol verbieten, Gesellschaft damit ein bisschen besser machen. Aber da sind wir noch nicht.
Meinst du, das ist der Satz, der stehen bleiben soll jetzt?
Ja.
Gesellschaft ist dadurch besser?
Wenn wir Alkohol verbieten, ach so, natürlich.
Ja, 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 klar. Okay,
klar. Das ist,
ja,
wir haben in unserem Land das größte Drogenfest der ganzen Welt mit dem Oktoberfest. Wa? Mhm. Das ist schon, aber naja, der Söder Markus ist da ja bestimmt dran, ne? Hoffen wir mal.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich irgendwo noch verkatert irgendwo, aber naja.
Genau, also auch nochmal, wir befürworten natürlich keinen massiven Cannabiskonsum. Man sollte bei jeder Substanz da...
Wir befürworten gar keinen Konsum.
Naja, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es natürlich auch Menschen gibt, die nicht suchtaffin sind, die nicht süchtig sind, die 3 bis 4 Mal im Jahr konsumieren. Ja. Was soll man dazu sagen?
Ich würde es nicht befürworten auf jeden Fall. Aber steht neutral.
Ja, ich habe letztens in der Sendung gesagt, das ist doch in Ordnung. Ja. Damit meinte ich halt eher, das wollte ich auch nochmal, wenn ihr mich bei meinem Moritz Hohl gehört habt, da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und ein bisschen kritisch mit der Aussage im Nachhinein. Weil mir das mal ein Therapeut gesagt hat, dieses, weißt du, wenn jemand 3 Mal im Jahr was konsumiert, wer sind wir hier alle, dass wir das da irgendwie verurteilen? Das muss ja auch jeder für sich selber wissen.
Ja, ja.
Und wenn man das so macht, wird man ja nicht süchtig. Nur ich wollte eben auch nicht den Eindruck erwecken mit go for it. So, weil natürlich viele Substanzen unglaublich gefährlich sind, das wollte ich ja nochmal sagen.
Auf jeden Fall. Befürworten ist ja auch was anderes als in Ordnung finden. Ich finde das auch in Ordnung, wenn jemand für sich so konsumiert, dass dem nichts passiert.
Wir könnten das ja beide niemals machen.
Genau, meine Güte, soll er machen. Aber das heißt ja nicht, dass ich es befürworte und sage, macht es.
Ja.
So. Am besten ist, wenn man nichts konsumiert, das ist in jedem Fall so. Aber es gibt auf jeden Fall gewisse Muster, oder wenn es halt vielleicht auch noch keine Muster sind, vor allem, die halt noch nicht kritisch sind. So.
Ja.
Das ist schon.
Also, und das sind ja auch viele Leute. Nicht jeder ist ja nun mal süchtig. Ne?
Total. Sind die meisten Leute, die konsumieren, sind nicht süchtig. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir wollen ja auch vor allem sagen, achtet halt darauf, dass ihr nicht süchtig werdet. Und das ist halt der springende Punkt, weil dann ist es halt gefährlich und dann versaut es halt auch das Leben davor. Wenn man es schafft, so dann, meine Güte, es ist ja jeder nach seinem Flakon, sage ich.
Ich glaube, jetzt haben wir das gut ausgedrückt.
Haben wir
sehr gut schon. Dann komme ich mal kurz zu, hole ich dich mal ab. Cannabis bei mir war am Anfang auch, ich habe ja irgendwann aufgehört damit, aber es war die ersten Monate, alter Schwede, oder sagen wir mal die ganze 11., 12. Klasse, bevor ich mir dann Gedanken gemacht habe, das sein zu lassen, weil ich gemerkt habe, dass es mich bremst. Ja? Das macht ja, haben wir schon oft besprochen. Hast du schon 1000 Mal gesagt, dass es dich deine Schulkarriere gekostet hat.
Total.
Das sollten wir nochmal auch hier kurz erwähnen.
Ja.
Nur wir sind ja heute bei den ersten Wochen, Monaten. Ich habe nur positive Erinnerungen daran. Ja? Wie du es richtig beschrieben hast, auch bei mir, 7. Klasse, Gymnasium, 2. Halbjahr, weiß ich noch, 1. Halbjahr nicht, 2. Halbjahr, 7. und dann ging das so ganz langsam los, dass man da angefangen hat, das nach der Schule, ich bin ja da in Hoppegarten, Neuenhagen, dann habe ich dort gelebt, dass man das in der Natur konsumiert hat.
Ja.
Ja, wir sind dann halt mit Fahrrädern in den Wald.
Ja, genau.
Weil du kannst ja nicht da in so einem Dorf oder du. Man war immer draußen. Völlig verrückt. Ja. Also nicht völlig verrückt, weil man raucht ja was, aber natürlich kenne ich das, den Lachflash.
Ja.
Und das führte in den ersten Monaten, und wir hatten auch keine Aufklärung nochmal dazu, also das, wie gefährlich es sein kann mit 13 Jahren. Ich muss schon auch sagen, es gab Mitschüler, wo man nach einem Jahr auch gemerkt hat, boah, der kommt da nicht mehr raus.
Ja.
Ja? Ich kann jetzt nicht rückblickend hier von der Abhängigkeit sprechen, aber
man merkt es halt schnell bei
aus Mitschülersicht würde ich rückblickend sagen, boah, ey, bei den Zweien, die kommen ja gar nicht mehr klar.
Ja.
Ne? Aber nochmal kurz zum Anfang zurück. Es gab dann immer so bei uns in der Oberstufe dann auch ab der 10., auch schon auch 9. Klasse, glaube ich, gab es immer, wenn die Eltern verreist waren, also war das Haus leer. Ne? Und dann gab es Hauspartys. So. Und da hat dann derjenige, der das veranstaltet hat, ich habe das nur einmal gemacht, weil ich hatte ja so ein krasses, ne, weißt ja, so viel Stress, und da hatte ich auch nur 5 Leute eingeladen. 5
waren bei meiner. Das ist keine Hausparty.
Nee, das ist keine Hausparty. Aber da war ja dann bei, da war dann die ganze Jahrgangsstufe. Also wir waren 90 und die waren fast alle da, dann bei diesen anderen Hauspartys, wo die Eltern, die waren dann so ein ganzes Wochenende verreist. Und dann haben die doch alle da geschlafen und so. Also ich durfte ja nicht da schlafen, leider. Und bin dann immer, musste ich immer um
echt auch als Jugendlicher,
nee, wurde dir das. Ich durfte noch nie woanders übernachten.
Voll gut, okay.
Krass. Ja. Und diese Erinnerung an dieser, wir wussten dann schon die ganze Woche, ey, bei, ich sag jetzt mal, bei Steffis Hausparty. Und dann wurde da, ich will auch nicht sagen, es war kein Exzess. Das war natürlich mit Alkohol, klar, natürlich, also logisch, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Aber da wurde auch ganz viel Cannabis konsumiert. Da kamen schon fast alle aus dem Jahrgang. Und da haben dann auch Leute an diesem Moment mit konsumiert, die sonst nicht dabei waren. Weißt du?
Ja.
Das war eine ganz, wenn ich jetzt da zurückdenke, da entstand so eine Atmosphäre von richtiger, krasser Gemeinschaft. Das muss ich jetzt wirklich in Anführung, ich apostrophiere, ja, weil Gemeinschaft hergestellt durch Konsum ist ja eigentlich keine. Also aus meiner, finde ich persönlich so. Aber wir reden ja über das Gefühl heute, der ersten Wochen, Monate. Und man hat dann da gelacht, getanzt, da war ja, ne, das war einfach, weiß ich nicht, 60 Jugendliche in einem Haus, ja. Und die nächsten Wochen war dann immer Thema, was da passiert ist. Da sind natürlich Dinge passiert. Ja. Ja, also der eine ist da hingefallen, da ist der Glastisch, der Klassiker, der Glastisch der Eltern ist da aus dem Wohnzimmer, der war dann nicht mehr da. Da ist dann irgendeiner raufgefallen oder so. Ich will das jetzt nicht verherrlichen, ich berichte nur.
Das hört sich jetzt auch nicht nach Verherrlichung an, wenn Dinge kaputt gehen.
Ja, aber nicht willkürlich, wie sagt man, böswillig, sondern eben, weil da jemand gestolpert ist, dem ist auch nichts passiert. Ja.
Das ist super gefährlich, übrigens in den Glastisch zu fallen.
Ja, deswegen sage ich einfach, extra ist nichts passiert.
Genau, also ich wollte es nochmal anmerken.
Aber es gibt ja auch die Glasflächen in den Schrankwänden und so. Sowas ist immer mal wieder auch kaputt gegangen. Ja. Aber nochmal um das Gefühl mit dem Konsum, dass wir dann dort alle so diese Freiheit, die du vorhin beschrieben hast, die kann ich unterschreiben mit Stempel. Also ich hatte ja auch viel Ärger zu Hause und auch viel Schulstress. Und das war dann wirklich zum ersten Mal im Leben die Erfahrung, auch wenn ich nach Hause kommen musste. Irgendwann, das war natürlich furchtbar damals so. Alle haben da übernachtet und ich musste irgendwann gehen. Aber gut, damals war natürlich FOMO. Ich dachte, ich verpasse was. Ich habe natürlich auch Stories verpasst, die dann da erzählt wurden.
Kannst du FOMO nochmal kurz erklären? Für
Fear of Missing Out.
Ah, ja.
Danke, John. Also man hat das Gefühl, was zu verpassen.
Ja.
Und das ist natürlich immer subjektiv.
Ja.
Dieses Gefühl, ich treffe jetzt diese Entscheidung, auch wenn es eine dämliche ist. Ich mache jetzt mein Ding und für die nächsten 10 Stunden, wenn man da um 16 Uhr hingegangen ist, bin ich jetzt einfach ich.
Ja.
Und dann rauche ich jetzt auch und trinke jetzt auch was. Ich habe ja nie so viel getrunken, damals nicht, aber natürlich Cannabis konsumiert. Und das war, ich habe da, was die Gemeinschaft angeht, sehr viele schöne Momente im Kopf, muss ich schon sagen.
Ja, ich habe im Endeffekt auch mehr, also ich habe schon auch eine schöne Momente im Kopf, natürlich, aber ich würde die jetzt immer gar nicht mit Cannabis zum Beispiel bei mir zur konkreten Verbindung bringen, weil ich habe immer Cannabis konsumiert, nach ganz schneller Zeit. Das heißt, es waren für mich dann einfach schöne Momente in meiner Jugend.
Ja, für mich war es schon event-driven.
Ja, ja.
Also
ja,
es war Moment, dann schon ja, der Moment, wo wir, also da habe ich, ich habe vielleicht in der Woche mal einmal mit einem Kumpel auf dem Feld oder so. Ich war ja nicht sofort im Täglichen wie du.
Ja, ja.
Man vielleicht nochmal sagen, du warst ja schnell im Täglichen.
Ja, sofort.
Bei Cannabis sofort, okay. Bei mir war das ja nicht so. Wir haben sehr viel Cannabis konsumiert, die ganze Gymnasiumszeit. Aber es gab dann diese Event-Hotspots, wo das dann eben noch viel mehr zelebriert wurde.
Ja, ja,
somit sind diese Erinnerungen bei mir verbunden mit dem Konsum.
Ja. Ja. Gerade im Nachhinein denke ich manchmal, das haben ja alle konsumiert, aber es ist kompletter Quatsch, wenn ich
es. Alles stimmt auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich gerade wieder sagte, alle waren da, wahrscheinlich stimmt das auch nicht.
Ja, ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann waren es auch wirklich vielleicht 20% oder so, die konsumiert haben. Also wirklich konsumiert, wobei auch ich dann von Leuten rede, die ja quasi täglich konsumieren.
Hattest du dann mit den Leuten zu tun wie mir, die zweimal die Woche konsumiert haben oder so?
Ja, denen haben wir dann was verkauft oder so und die so ein bisschen aufgerippt.
Ach Gott, okay.
Also, ich weiß noch, ist egal, die Geschichte muss ich jetzt nicht erzählen, aber genau, das war dann halt so, das gehört halt nicht dazu eigentlich. Aber ja.
Das, schön, dass wir jetzt zusammen sind.
Ja, konsumieren ja auch nicht mehr, das ist ja gut.
Sonst würde ich nicht mit dir. Wir wollten eigentlich noch das Geheimnis lüften, John. Wollen wir es jetzt machen?
Welches Geheimnis? Lüft es.
Dass du und ich eigentlich... Wollen wir es jetzt sagen?
Lüfte einfach dein Geheimnis, mach deine blöde
Dass Schnapp. Wir zusammen sind.
Das ist ein Klopfkopf, ey. Okay, das war's jetzt, ja, verdammt. Das
können wir jetzt du musst doch mal raus. Willst du nicht damit in die Öffentlichkeit gehen?
Ja, also auf jeden Fall mit Cannabis war das dann noch weiter so, dass... Nee, warte mal, was wollte ich jetzt gerade sagen?
Da bist du jetzt ganz schüchtern, ne?
Na, eigentlich wollte ich irgendwas sagen, ja. Vor allem was inhaltlich okay. Sinnvolles.
Okay.
Aber dann hast du ja angefangen, inhaltlich weniger Sinnvolles zu thematisieren. Mhm. Genau, ich glaube... Was bei mir halt auch krass war mit dem, du bist ja ein Idiot, Hagen, ich weiß auch nicht.
Machen wieder eine Stellungnahme, das doch.
Genau. Bei mir war es auch so, dass mein gesamter Freundeskreis, also erstens war der halt definiert dadurch, dass halt alle Cannabiskonsumenten waren. Mhm. Und ich kann jetzt nicht mehr sagen, also einerseits wurden alle meine Freunde, die ich davor hatte, zu Konsumenten. Und ich habe dann auch nur noch neue Freunde gemacht, die Konsumenten waren. Gar nicht unbedingt... damit ich mit denen nur konsumieren kann, aber es, man war halt auch dann so auf einer Wellenlinie.
Ja, ja.
Also es war dann, wir waren halt ständig, wir waren zum Beispiel krass, wir auf Reggae-Konzerten und so. Wir waren immer
ich
bei,
auch.
Wir waren voll viel bei Patrice, bei Seed, bei Gentleman.
Patrice und bei Natty Irie. Kennst du Natty Irie?
Nee. Natty Irie kenn ich nicht.
Dancehall.
Dancehall ist mir ein bisschen zu crazy.
Okay. Aber du hast recht, diese Veranstaltung und diese Musik,
voll,
da waren wir ständig.
Ja, das hat, ja, und da waren ja nicht Leute, also da waren jetzt bei uns war da keiner, der nicht konsumiert hat.
Der, wer geht denn
wäre ja auch bekloppt irgendwie. Also es kann wahrscheinlich sehr schön sein, aber da dachte ich, das würde nicht funktionieren.
Ja.
Wir haben auch sehr viel so kreativen Shit gemacht, also auch viel Musik, ganz, ganz viel gefreestylt und so. Und es passte schon auch krass zu diesem Lebensstil, weil ich glaube, dass... bei mir durch, ich glaube, so ganz viel Weltschmerz stand auch oft zwischen mir und meiner Kreativität so ein bisschen. Und es ist ja so, wenn man sich jetzt sozusagen typischen Cannabiskonsumenten anguckt, dann ist das ja oft kreativ und pießig aber auch und so sehr verbunden. Und ich weiß gar nicht, ob da nicht auch viele Leute sozusagen etwas... an etwas in sich herankommen, was vielleicht sonst gar nicht so stark erreichbar wäre. Ja, also jetzt, weil es ja eine, naja, weil es ist ja wie beim Alkohol auch, der ja Hemmungen nimmt, ja, und eben indem ja Hemmungen abgebaut werden oder Grenzen halt sozusagen verschwimmen, was ja nicht gut ist, weil man es nicht mehr so stark man selbst ist, aber in dieser Findungsphase in der Jugend, da hast du ja vielleicht noch Mauern da, die eh noch eingerissen werden müssen. Mhm. Und,
das passiert dann schneller, ne?
Genau, und ich hatte das Gefühl, dass es eher natürlich zu sozusagen Jam-Sessions kommt oder auch zu politischen Gesprächen oder so in Verbindung mit Cannabiskonsum. Einfach weil da dann sozusagen so, ja, in der Jugend sozusagen gewisse Mauern eingerissen werden. Das mag jetzt sich kontrovers anhören, aber es ist relativ egal, weil das war halt meine Realität damals.
Ja, ja, du redest ja auch
dass
von
mit
dir.
Konsum andere Dinge möglich waren.
Bei dir.
Bei mir. Ja. Die aber auch teilweise wichtig waren, glaube ich.
Mhm.
Ja, an die wäre man sicherlich auch noch so gekommen, das sage ich nicht.
Ja.
Ja, das ist ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, vielleicht auch zur gleichen Zeit.
Ja.
Aber es gehört halt auf jeden Fall krass dazu. Und was ich halt auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass der Kreis doch ein sehr kreativer Kreis auch war von Menschen.
Ich wollte ja auch gerade sagen, danke, dass du das angesprochen hast, denn ich war ja auch ab 15, 16 in einer Band, bis zum Abitur. Wir sind sehr viel aufgetreten in unserem Homeclub, liebe Grüße ans Horte nach Strausberg. Das ist das linke Begegnungszentrum dort. die haben ja auch ganz viel organisiert und haben wir ganz, das waren so Punker und wir haben so Deutschpop gemacht und die haben uns trotzdem gefeiert. Das war, da ist ja auch so eine Gemeinschaft dann, wenn man mal so ähnlich politisch orientiert ist. Und aber dort wurde ja auch immer Cannabis konsumiert und auch in der Band. Ja, wir haben jetzt nicht viel konsumiert, auch nie vor Auftritten, bei der Probe auch immer erst am Ende. Ja. Also wir waren da auch schon sehr, also wir wussten schon, also was heißt, was wir wussten, aber es war klar, wir konsumieren, wenn wir das gemacht haben, nicht sehr viel davor, um nur so ein bisschen in den Flow zu kommen, um dann irgendwie Songs zu schreiben. Aber wenn wir zum Beispiel geprobt haben für einen Auftritt, dann spielt man ja so 3-4 Mal das Set durch. Ja. Ja? Genauso wie es live ist. Und da geht es ja dann ums Handwerk und ums gut spielen. Und da war klar, dann konsumieren wir danach.
Ja.
Aber dieser Lifestyle mit, wir fahren irgendwo hin, wir gehen in einen Club, wir lernen die Leute kennen, wir sind unterwegs, wir fahren an die Ostsee um. Genau, wir waren einmal 2 Wochen an der Ostsee, um Songs zu schreiben für unser neues Album. Und da haben wir natürlich die ganze Zeit konsumiert, beim Schreiben der Lieder.
Ja.
Ja. Ja, das wurde gar nicht besprochen, ob wir das machen oder nicht. Sondern es war klar, dass wir das dazu benutzen. Und an diese ganzen Zeiten habe ich jetzt auch keine negativen Erinnerungen. Ja, sondern wir liegen da zu viert, wie so eine Band mit 16 an der Ostsee. Und da ist dann erstmal kein Schmerz, sondern es ist so richtig, ja, da muss ich tatsächlich wieder das Freiheitsgefühl unterschreiben, ja. Bin ganz froh über die Triggerwarnung gerade.
Ja, ne, das ist ja auch.
Die wir vorher ausgesprochen haben. Ja, weil das war die Sendung, die wir nie machen wollten, die aber mal an der Zeit war, damit auch klar ist, warum man da in diese Dinge auch reingerutscht ist. Was heißt reingerutscht? Ich finde Rutschen immer blöd. Aber
ja, es ist ja nun auch so, dass das Ganze, also einmal redet man ja von einem vergleichsweise, also ich rede von einem relativ kurzen Zeitraum, der problemunbehaftet war, ja, weil bei mir ja schon im gleichen Jahr des Konsumbeginns ich sitzen geblieben bin einfach. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass da ein großartiger Zeitraum dazwischen war.
War das erste Mal sitzen bleiben dann?
Ja, das war das erste Mal sitzen bleiben, ja. Von 2 oder 3 Mal, ich weiß es immer gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall kommen ja ganz schnell dann auch ganz viele Dinge, die nicht mehr funktionieren. Ne? All das eben beschriebene sind die ersten Male Konsum, sind die ersten Wochen, die ersten Monate des Konsums, in denen die Substanz auch noch wirkt, ja, also in dem, wie es sozusagen auch bekannt ist, dass sie wirkt, ja, das hört ja dann auf jeden Fall irgendwann einfach auf. Das ist ja bei allen Substanzen so, dass die bekannte Wirkung, von der man spricht, von den Medien vielleicht auch sprechen, von der wir reden, von der auch in der Musik geredet wird, das ist nicht der normale Konsum, das ist die erste Zeit, das sind die ersten Male, in denen die Substanz einem begegnet. Und da ging es sehr, sehr schnell bei mir auch bergab. Also so ist es nicht. Ja. All diese positiven Momente, die ich gerade genannt habe, auch diese Kreativität und so, nach kurzer Zeit hat man sich ja dann gar nicht mehr getroffen, um diese Dinge zu tun, sondern hat dann vielleicht erstmal für sich alleine dann diese kreativen Dinge getan und dann gar nicht mehr. Hm. Weil dann war es nur noch Konsum und dann war für mich ganz schnell nur noch Counter-Strike und Konsum. Das war jahrelang mein Leben.
Das ist dann auch schon Sucht.
Ja, auch in beiden Hinsichten auf jeden Fall. Hm. Also ich war relativ schnell dann auch so im Start, dass ich nach der Schule halt noch im Park, liebe Grüße an den Schönauer Park in Zehlendorf, dann da kurz noch gechillt habe, irgendwie 1,5 Stunden mit Kumpels, da auch noch so ein bisschen Ball kicken und so, aber dann nach Hause und dann 8 Stunden Counter-Strike im Stück.
Ja, also, ich kann das nur bestätigen, dass, nochmal bitte jetzt zur Einordnung, ich habe jetzt ein paar Momente erklärt, die wir uns heute auch vorgenommen hatten, das mal auszusprechen, aber ich kann das auch bestätigen, mit den folgenden Monaten war es so, dass die Lachflashs nicht mehr so kamen, wie man sie sich erhofft hat, dass dieses Gefühl von Freiheit dann auch sich verändert zu, wir können jetzt nur noch frei sein, wenn wir rauchen.
Ja, normal sein vor allem.
Ja,
irgendwann dann,
und, ne? das haben wir, also das würde ich jetzt rückblickend so beschreiben, ich weiß nicht, ob wir das damals so benannt haben, nur ich erinnere mich sehr genau, dass die Wirkung sich verändert hat. Und auch die Momente des Konsums. Es war dann zum Ende meines Cannabiskonsums, war es dann auch davon getrieben zu konsumieren schon. Also ich war ja nicht cannabisabhängig, aber es war klar mit den und den und den Leuten, dass dann immer konsumiert wird. Und das hat mich schon genervt, dass eben dann auch kein normales Gespräch mehr möglich war. Also wir dann, ne, was du meinst mit der Politik oder sich auch über Filme und Kunst unterhalten, das macht die ersten Monate, ist das, sag ich mal, befreiend. Aber später habe ich gemerkt, ich wollte dann gar nicht mehr dahin zu, weiß ich nicht, Matthias jetzt als Beispiel, weil die da nur zugedröhnt waren und das hat mich dann auch nicht abgeholt mehr und ich wollte auch nicht so viel konsumieren wie die anderen und dann war ich dann auch so ein bisschen raus da, weißt du?
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, weil ich war auch nicht der Wasserpfeifenraucher zum Beispiel, ja, und ich konnte das gar nicht leisten, physikalisch da mir das reinzulöten.
Okay.
Ja. Naja, das, diese große Wasserpfeife.
Sag doch einfach Bong. Also ich meine, ja genau, ja, das
okay.
Für Leute, die wissen, was
und, du, ja. Da fand dann irgendwie eine Differenzierung statt, ja, bei mir. Und, ja. Aber die Rauschwirkung hat sich doch nach ein paar Monaten verändert. Das muss man einfach, also das war bei mir so.
Ja, absolut. Also bei mir ist auch so, und das will ich auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Zu Beginn hat man einen richtigen Rausch, ja, der mit viel Freude verbunden ist, der mit einer großen, großen Offenheit verbunden ist, mit einer, ja, vielleicht auch Illusion von Selbstfindung. Also alles ist sehr aufregend.
Ja, schön ausgedrückt.
Es ist sehr spannend und macht sehr viel Spaß einfach am Anfang, ja, weil man ja eine neue Welt betritt, die erstmal gefüllt ist mit guten Gefühlen. So, und das genießt man natürlich auch gerade als Jugendlicher, wo man ja doch auch orientierungslos ist und hat plötzlich diesen Anker der guten Gefühle im Leben einfach, ja, den man davor ja nicht hat. Ich meine, es gibt ja auch leider nichts Vergleichbares mit Substanzen. Die sind ja, wenn man die jetzt nicht krass missbraucht, so, dann hast du ja diese guten Gefühle auf Knopfdruck, so, ja. Was ja auch, wenn man es jetzt zum Beispiel zweimal im Jahr macht, dann hast du halt, ja, dann kannst du das halt in irgendeiner Form nutzen, keine Ahnung. Aber der wichtige Punkt ist der, das hört halt einfach auf. Der Rausch nach, also ich habe ja lange Cannabis konsumiert, 17 Jahre, 18 Jahre, keine Ahnung. Und schon im, sagen wir mal, im achten Jahr oder so, ja, wo man schon fortgeschritten drin ist.
Also schon fortgeschritten.
Ja, wo man schon sehr fortgeschritten ist. Aber das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Da ist gar nichts mehr. Da hast du gar keinen Rausch in dem Sinne, sondern dann hast du eine Normalität. So, da ist es so, dass der Konsum am Morgen zum Beispiel dich überhaupt erst befähigt, deinen Tag zu beginnen. Du bist dann nicht gut gelaunt, sondern normal gelaunt.
Ja.
Du hast Lachflash hören sowieso komplett auf. Ja? Lachflash hat man nie wieder irgendwann. Die kommen auch nicht mehr.
Echt, ja?
Ja, überhaupt nicht. Muss man sich keine Illusion machen. Wenn du 10 Jahre jeden Tag kiffst, dann hast du nie wieder einen Lachflash. Das gibt's nicht mehr.
Ich sehe die Kommentare. Ich kiff 20 Jahre, hab immer noch Lachflash.
Ja, das ist Quatsch, dann ist alles gelogen. Nein, das kann ja für jemanden persönlich auch sein, aber ich kenne keinen,
bei dir war's nicht so.
Ich kenne keinen, der nach 10 Jahren täglichem Konsum einen Joint raucht und dann Lachflash hat. Man raucht ja dann auch nicht 3 Joints am Tag, sondern ich habe am Ende vielleicht 20 bis 25 Joints am Tag geraucht. Ja. Und in denen war dann jeweils auch so viel drin wie früher in 5 Joints. Soll ich das jetzt auch so auf Joints sagen? Ich glaube, Joints ist auch gar nicht so ein schlimmes Wort. Aber auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, einfach das zu vermitteln, dass dieser Anfangskonsum ist, steht völlig im Kontrast zu dem, was später der Konsum ist. Ja, genauso wie beim Kokain ja auch. Mhm. Ja, dass du kannst, man kann es nicht mal vergleichen. Wenn ich jetzt sozusagen an die erste Woche Cannabiskonsum denke und an die letzte Woche Cannabiskonsum, dann ist es eine andere Substanz. So, im Prinzip. So fühlt es sich an. Es ist in keiner Form vergleichbar. Es gibt diese ganzen tollen Dinge gibt es nicht mehr, weil sobald die Abhängigkeit da ist und dieser regelmäßige Konsum, geht es nur noch darum, Normalität zu erreichen und vielleicht so einen kurzen Anfangskick zu haben, ja, wenn die Droge wirkt.
Die berühmte Nulllinie wieder zu bekommen,
genau.
Oder? Genau.
Ja. Und das ist es.
Ja.
Und all die anderen Sachen fallen halt weg, ja, und das ist super dramatisch, weil da ist man an einem Punkt, wo man auch gar nicht mehr so einfach rauskommt.
Ich muss dich jetzt nochmal kurz abholen und freue mich auf deine Antwort. Nach der letzten Aussage mit den 8 Jahren, da könnte ich immer jetzt sagen, ja gut, aber John, dann kann ich ja 8 Jahre zumindest mal einen Rausch haben.
Nee, das war nur ein Beispiel, das ist ja auch schon nach 3 Jahren, das ist jetzt einfach nur schwer zu sagen, ja.
Ja, nur ich denke jetzt schon an die,
ja, natürlich
an die Aussage deiner Aussage. Ich würde eben, glaube ich, sagen, das geht eben nicht, ob es jetzt 3 Jahre sind oder 8, ist ja, glaube ich, irrelevant. Das ist
ja genau eine Zeit halt einfach.
Ist ja auch bei jedem individuell.
Total.
Nur wenn man jetzt sagt, okay, nach deinen Erfahrungen, dann würde ich mir ja zutrauen, dann mache ich das jetzt eben, diese bestimmte Anzahl an Jahren. Nur da sind wir wieder bei der Sache, aber dann bist du ja abhängig.
Genau, ich würde sagen,
also könntest
allein der Gedanke macht ja wenigstens, ich hoffe, keiner unserer Hörer denkt so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es macht ja gar nicht viel Sinn. So, sobald ein regelmäßiger Konsum einkehrt, ja, dann ist es ja wie Kaffee trinken. So, dann ist es wie meine Regel, also ne, der Kaffee am Morgen so, der macht ja auch nicht, dass ich mich mega geil fühle, sondern der macht, dass ich überhaupt den Tag anfangen kann, so, ja, und das ist halt das, was das Cannabis auch irgendwann macht, ne, und natürlich gibt's dann noch einen Kick, aber das ist ja gar nicht vergleichbar. Also null einfach. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen. Das ist ja, zählt für alle Substanzen, zählt, je regelmäßiger ich eine Substanz konsumiere, desto schlechter wird sie eigentlich. Desto schlechter geht's mir, desto schlechter wird der Rausch. Es wird immer.
Und die Gefahr einer Abhängigkeit wird immer
genau,
größer.
Genau, immer genau. Größer. Und je abhängiger ich bin, desto schlechter wird es wieder alles. Also
ja.
Es ist schon ein ganz klares.
Wir können nochmal sagen, deswegen sagen wir, passt bitte auf, dass ihr nicht abhängig werdet, denn John und ich sind abhängig und die Abhängigkeit zu einer Substanz,
ist nicht gut.
Passt da bitte auf bei eurem Substanzkonsum. Wenn du das einmal erreicht hast, wir reden hier, wir sitzen hier seit 2 Jahren mit unseren Sorgen, Ängsten und auch Wünschen und wenn du den Onkel reingelassen hast in dein Gehirn und deinen Schädel, dann hast du erstmal echt ein Issue und ein Problem und wir kämpfen heute damit noch jeden Tag und darauf müssen wir auch immer wieder hinweisen, ne? Den Onkel zu haben, ist zum Kotzen.
Ja, und es gibt auch den Cannabis-Onkel. Lasst euch da nichts, also so.
Das stimmt, das liest man immer wieder jetzt, dass das nicht so stark.
Von Cannabis. Ja. Was heißt nicht so stark? Das ist auch so.
Naja, was liest man manchmal?
Also, genau, ja. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du Cannabis brauchst, um den Tag zu beginnen, so wie ich es war, so, dann würde ich immer von Abhängigkeit sprechen. Dann ist eigentlich relativ latte, finde ich, was die Definition da sagt. Weil das ist halt genau das, was es ist. Eine Abhängigkeit von einer Substanz, um zu funktionieren.
Ja.
Das ist die Definition von Abhängigkeit. Und ob man jetzt im Entzug sterben kann oder nicht, sind dann irgendwie Details, ja, die nochmal Substanzen unterscheiden voneinander, aber clean werden muss man trotzdem und das ist nicht so einfach. Es mag einfacher sein bei Cannabis und bei anderen Drogen, aber einfach ist nichts davon. Jeder, der raucht, weiß ja, wie schwer allein das ist. Mhm. Und das ist nicht, hat nicht mal eine Rauschwirkung. So, wa? Also, alles andere ist, ne, also Sucht ist einfach Sucht. Das braucht nicht die stärkste Substanz, damit man Probleme mit einer Abhängigkeit bekommt.
Genau. Und wer vielleicht von anderen Betroffenen die Sicht von Cannabis nochmal nachhören möchte, dann empfehlen wir unsere Folgen Cannabis 1 und Cannabis 2.
Ganz genau.
Wo rein Cannabisabhängige zu Gast waren, die eben auch von ihrer starken Abhängigkeit berichtet haben.
Ja.
Und ich war mit Philipp lange, nicht lange, 2 Wochen auf dem Zimmer in der Entgiftung. Liebe Grüße. Und Philipp ist auch cannabisabhängig und das ist eine Abhängigkeit wie andere Abhängigkeiten auch. Und das sollte man auch gerade jetzt in der Zeit der Legalisierung nochmal sagen. Das Kleinreden von auch da bei Cannabis. Ich meine, es wird heutzutage immer so viel kleingeredet, interpretiert und ausgelegt. Aber Cannabisabhängigkeit ist real und kein Humbug.
Es gibt auch sozusagen bestimmte schädliche Unterpunkte, wo in denen Cannabis auch ist wie Alkohol oder teilweise sozusagen sogar noch schlechter abschneiden. Das kommt immer ganz drauf an, ne, was es genau geht. Aber sozusagen Cannabiskonsum gerade bei einem jungen Gehirn kann schon auch richtig dramatische Schäden hinterlassen. So, ja.
Genau, unter 18, 19, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, lass es bitte sein.
Ja.
Kann man sagen, oder?
Sagen wir einfach mal so. Das kann man so sagen.
Die ersten Monate in Kokain machen wir in einer anderen Folge.
Ja, ich würde auch sagen, das ist
jetzt. Ja, weil das ist ja nochmal ein Riesenthema. Ja,
du, absolut. Die anderen, ich würde auch gerne über alle meine anderen Erstkonsum-Sachen noch sprechen. Wir machen noch so eine Erstkonsum-Folge.
Auf jeden Fall. Das ist jetzt Erstkonsum 1.
Ja. Du liebst ja, Hage liebt ja römische Zahlen.
Oh, ich liebe römische Zahlen. Und ich drücke jetzt den roten Knopf.
Mach das mal. Ja, und wenn ihr vielleicht jetzt irgendwie auch euch ein bisschen Sorgen macht, Cannabis-Legalisierung, soll man da mal vielleicht noch was probieren oder euch vielleicht freut, jetzt kann ich endlich legal konsumieren, dann macht euch bitte darüber Gedanken, ob das eine gute Entscheidung ist. Cannabis ist eine Droge, so wie die anderen Drogen auch und auch gefährlich, auch wenn vielleicht in einem anderen Maß. Und passt da bitte, bitte, bitte auf. Nicht jetzt einfach nur anfangen zu konsumieren, weil es legal geworden ist, denn das ist ein ziemlich schlechter Grund, um eine Abhängigkeit zu riskieren. Und falls ihr da schon drin steckt im Konsum, dann wendet euch doch, wenn ihr Hilfe braucht, an Selbsthilfegruppen, an Therapieeinrichtungen, an einen Hausarzt. Es gibt so viele helfende Hände, die ausgestreckt sind, die ihr ergreifen könnt. Doch gerade jetzt in der Zeit, glaube ich, sind auch alle ein bisschen sensibilisiert. Also nutzt diese Hilfemöglichkeiten, nutzt alles, was uns angeboten wird, denn es funktioniert. Mir und Hagen hat es sehr geholfen und Hagen würde gerne noch mal kurz was sagen.
In unseren Shownotes gibt es das Suchthilfeverzeichnis. Dort könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird euch angezeigt.
Ganz genau. Und wir verbleiben mit einem Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.